Guten Morgen allerseits. Wer von euch sehnt sich nach Frieden? Alle, die sich jetzt nicht melden. Ich weiß nicht, wonach ihr euch sehnt, aber wahrscheinlich hattet ihr einfach nur keine Lust, eure Hand zu heben. Zu müde vom Krieg und vom Kriegsgeschrei. Das, was Jesus vorausgesagt hat für das Ende der Zeiten. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Es gibt Frieden. Das ist die gute Botschaft. Es gibt Frieden. Paulus schreibt im Epheserbrief, er ist unser Friede. Wer ist er? Der Friedefürst, von dem Jesaja spricht. Der König der Juden mit der Dornenkrone, der Christus, der Messias, Jesus. Denk nur mal einen Augenblick darüber nach, was für ein großartiges Geschenk das ist, dass du und ich, dass wir ihn kennen dürfen. Dass wir den kennen dürfen, der den Frieden bringt, der den Frieden gebracht hat in mein eigenes Herz, den Frieden mit Gott. Was ist das für ein großartiges Geschenk, ihn zu kennen, der der Friede ist. Er hat Frieden gemacht. Dadurch, dass er sein Leben hingegeben hat. Er hat Frieden gemacht. In dem Krieg meines Herzens. Und er ist die Quelle, er ist der Ursprung und das Ziel des Friedens, den er schaffen wird in dieser ganzen Welt. Und ja, Israel, das ist sein Augapfel, das ist tatsächlich das Zentrum dieser Welt. So ein kleines, unbedeutendes Ländle. So ein kleines, unbedeutendes Volk. Aber es ist ja auch auf der ganzen Welt, oder? Überall. In der Ukraine, in Syrien, in Jemen, im Kongo, wo auch immer. All die von uns vergessenen Kriege. Gott sieht das Leid und das Elend auf dieser Erde und er hat das Kostbarste gegeben, was er hatte. Und hat diesem Krieg diesen König entgegengesetzt. Dieser Gewalt und diesem Hass und dieser Brutalität. Ergebnis unserer Sünde. Wisst ihr, und der kommt hierher, der Krieg in dieser Welt. Der kommt nicht irgendwie von irgendwas anderem, der kommt aus dem Herzen. Aus dem Herzen eines jeden Menschen. Da kommt der Krieg her. Wir können nicht mit dem Finger zeigen, wir können nicht sagen, ja, die Bösen, die Krieg machen. Nein, er kommt aus meinem Herzen, aus der Sündhaftigkeit meines Fleisches heraus. Jakobus sagt es. Wo kommen denn die Kriege her? Kommen aus den Begierden und Leidenschaften der Menschen. Aber es gibt Frieden. Und es gibt einen Friedenfürst, Friedefürst. Und du kannst ihn erfahren. Du kannst diesen Frieden Gottes heute erfahren. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ein Friede, der gegen all das spricht, was wir mit unserem Verstand erfassen können. Die Geschichte von Jesus im Sturm ist so eine wunderbare Geschichte, die uns das so bildlich veranschaulicht, wisst ihr? Mitten im Sturm schläft er. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Jesus, bekümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Gott, kümmert es dich nicht, dass wir hier auf dieser Erde umkommen? Ihr Kleingläubigen, warum habt ihr keinen Glauben? Warum habt ihr kein Vertrauen? Ihr habt noch nicht den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede, der kommt aus dem Sieg des Königs Jesus am Kreuz von Golgatha. Der aussieht wie die größte Niederlage. Er ist der größte Sieg, der Sieg des Friedefürsten, der den Frieden in die Welt hineinbringt. Die Friede in den Herzen sündiger Menschen, um sie in den Frieden mit Gott hineinzuführen. Und um den Krieg im Herzen zu töten. Mit Christus bin ich gekreuzigt. Mein altes kriegerisches Wesen, mein altes Ich, das selbstgerecht ist, auf sich selbst bezogen, in seiner Ich-Vergötterung lebt es in Angst und Schrecken davor, dass es irgendwie eingegrenzt, begrenzt wird. In seiner Ich-Bezogenheit schlägt es um sich aus Angst, aus Verletzung. Aber auch aus Begierde, Habgier. Ich will das, ich will das, ich will das. Ich brauche das. Ich bin gekreuzigt mit Christus, sagt Paulus. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus, der Friedefürst, der König, der sich selbst hat kreuzigen lassen für unsere Sünde, der aber auferstanden ist und lebt. Er lebt in mir. Er regiert in mir. Er ist mein Herr. Mein König, der den Frieden mit seinem eigenen Blut errungen hat, sich selbst hingegeben hat. Er hat nicht dafür andere umgebracht, sondern hat sich selbst umbringen lassen. Das ist der Friedefürst. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und das ist der König, der kommen wird und Frieden machen wird. Er ist unser Friede, das sagt Paulus ganz besonders in Bezug auf die Juden und die Heiden. Er hat den Zaun niedergerissen, die beide getrennt hat. Was für eine Gnade, dass wir diesen König der Juden unseren König nennen dürfen. Was für ein Privileg. Wisst ihr, und das, wir sind so reich gesegnet. Das, was Gott Abraham verheißen hat, er hat gesagt, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und durch dich will ich segnen alle Nationen der Erde. Wisst ihr, dieser Segen ist zu uns gekommen. Wir dürfen teilhaben an diesem Segen. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir das tun, was Gott zu Abraham gesagt hat. Wer dich segnet, wird gesegnet sein. Wer dich verflucht, der wird verflucht sein. Deswegen segnen wir Israel, wisst ihr? Das ist der Grund, warum wir das Volk Gottes, dieses unbedeutende kleine Völklein, das schon längst vom Erdboden der Geschichte verschwunden sein sollte. Wisst ihr, so viele Völker aus der damaligen Zeit sind verschwunden. Und sie waren, wisst ihr, sie waren doch verstreut, sie sind doch verstreut über die ganze Erde. Und dennoch sind sie immer noch da. Und Gott achtet immer noch auf sie. Gott ist ihnen immer noch treu. Auch da, wo sie untreu sind, wo sie ihren König, viele von ihnen, ich sage nicht alle, viele von ihnen, ihren König nicht annehmen. So wie ja auch unter den anderen Völkern, so viele, diesen König, der nicht nur König der Juden ist, sondern Herr der Herren und König der Könige, ihn nicht annehmen. Da ist Israel nicht anders als wir. Aber er ist unser Friede. Er ist der Friedefürst. In ihm findest du Frieden. Ich habe diese Geschichte schon erzählt. Wir fahren jetzt nach Italien, nochmal wieder an denselben Ort, wo wir vor 2 Jahren waren. Ich will das auch kurz machen, weil ich die Geschichte schon erzählt habe. Aber es war so cool. Da gibt es so ein Monument, wo du noch durch die Schützengräben des Ersten Weltkriegs da oben auf den Bergen, die haben sie da in diese Kalkstein reingekloppt, ne, diese Schützengräben. Und dann läufst du da echt, fast schon kilometerweit kannst du da durch diese Schützengräben auf den Bergen da laufen, ne? Und es ging immer darum, wer ist oben? Wenn du oben bist, kannst du runterschießen auf die anderen. Wenn du oben bist, dann hast du alles unter Kontrolle, dann hast du die Macht. Und wir gingen da als Pastoren aus Großbritannien, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, noch andere Länder. Damals hätten wir uns gegenseitig versucht, streitig zu machen, da oben zu sein, als Männer. Aber wir waren im Frieden vereint, weil wir den oben sein lassen, der da oben hingehört, der Friedefürst. Wenn wir jetzt in Jesaja lesen, wisst ihr, diese Worte, die Gott auch zu hier tatsächlich über Jerusalem spricht, dann ist es wichtig, dass wir sie geistlich richtig verstehen. Wisst ihr, Gott hat sein Volk nicht verworfen, sagt Paulus. Gott hat sein Volk, und damit meint er Israel, nicht verworfen, sondern er hat einen universalen Heilsplan mit Israel. Und das siehst du, wie gesagt, bis heute siehst du das, weil dieses Volk immer noch da ist. Und weil, ja, das ist echt auch irgendwie eine krasse Geschichte, wie das zu dieser Staatsgründung Israel gekommen ist und so weiter, ne? Wenn du dich mit der Geschichte befasst, ist richtig krass. Und wisst ihr das, was die Menschen antreibt, die so furchtbare Taten begangen haben jetzt? Dieser Hass auf Israel. Im tiefsten ist das der Hass eines Menschen, der gegen Gott aufbegehrt. Lass uns jetzt reingehen in den Text Jesaja 22. Und ja, auch Jesaja, wisst ihr, wir könnten doch darin gar nicht lesen, wenn Gott dieses Volk nicht berufen hätte, wenn er dieses Volk nicht gesegnet hätte, wenn er dieses Volk nicht herausgerettet hätte aus Israel, wenn er ihnen nicht diese besonderen Offenbarungen gegeben hätte. Wir könnten das alles nicht lesen, diese wunderbaren Worte von Jesaja, wisst ihr, die wir so gerne lesen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wisst ihr, das schreiben wir uns doch gerne so in unser Poesiealbum oder auf unsere Wände irgendwie. Ne? Das hätten wir alles nicht. Wir haben es empfangen, deswegen sollen wir dankbar sein und segnen. Die, durch die wir so reiche Segnungen empfangen haben. Jesaja 22, Ausspruch über das Tal der Offenbarung. So nicht 100% klar, was hiermit gemeint ist, aber im Verlauf des Textes wird eigentlich klar, dass es Gott hier um Jerusalem geht. Und es ist der Ort, wo so viel Offenbarung stattgefunden hat in Jerusalem, wisst ihr? Dieser Berg, wo dann später der Tempel drauf gebaut wurde, das ist so, wie die biblischen Texte das eigentlich beschreiben, ist es eigentlich klar, dass es der Berg war, wo Gott Abraham hingerufen hatte, wo er seinen Sohn opfern sollte, Isaak. Wo Gott dann eingeschritten ist und gesagt hat, nein, tu es nicht. Es reicht mir, dass du im Herzen diese Bereitschaft hattest, alles im Gehorsam mir gegenüber, im Vertrauen mir gegenüber zu geben. Es reicht mir. Es ist derselbe Berg, wo Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Nicht wir haben ein Opfer gebracht, sondern er hat das Opfer gebracht für uns. Das ist dieser Ort der Offenbarung, wo Gott sich offenbart hat. Durch die Geschichte in den Propheten, aber insbesondere durch Jesus Christus. Was ist dir denn, dass du insgesamt auf die Dächer gestiegen bist, du lärmende Stadt voller Getümmel, du ausgelassene Stadt? Deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht in der Schlacht Getötete. Alle deine Anführer sind miteinander geflohen, ohne einen Bogenschuss wurden sie gefangen. Alle, die man in dir fand, wurden miteinander gefangen. Weit fort wollten sie fliehen. Das, was Jesaja hier sieht, ist so ein bisschen rätselhaft, aber worauf bezieht sich das hier? Es bezieht sich darauf, dass die lärmende Stadt, die Stadt voller Getümmel, die ausgelassene Stadt, eine Stadt, die ja voller Freude lebt, plötzlich konfrontiert ist mit einer sehr schweren Situation, mit Erschlagenen, Getöteten, mit geflohenen Anführern. Was ist das für eine Situation? Es bezieht sich wahrscheinlich auf diese Situation, die dann mehr als 100 Jahre später passiert ist in Israel, in Jerusalem. Das ist die Belagerung der Babylonier, wo so viele Menschen tatsächlich umgekommen sind, ohne Schwert, ohne Bogen. Die sind einfach verhungert. Und ja, wir lesen auch in der Belagerungsgeschichte, dass die Anführer geflohen sind. Der König selber, der dann irgendwann die Biege gemacht hat, durch ein Tor im Stadttor, irgendwie durch so ein geheimes Tor geflüchtet ist mit seinen Leuten, aber dann doch eingefangen wurde von den babylonischen Soldaten. Jesaja sieht das Gericht über eine Stadt, die selbstsicher ist, ihre Feste feiert. Und dann überwältigt wird, überrascht wird von diesem Gericht, was über sie kommt. Und Vers 4 lässt uns Jesaja in das Herz, in sein Herz blicken, aber auch in das Herz Gottes. Darum sage ich, schau weg von mir. Bitterlich weinen muss ich. Dringt nicht darauf, mich zu trösten über die Verwüstung der Tochter meines Volkes. Eine tiefe Trauer über diese Verwüstung, über dieses Gericht, über dieses Leiden. Eine tiefe Trauer. Ich weiß, unsere ukrainischen Geschwister, sie haben diese tiefe Trauer über die Vernichtung und Zerstörung ihrer Heimat. Und das ist wichtig, Geschwister, dass wir mit Gottes Augen auf die Zerstörung und das Elend der Menschen schauen. Das habe ich schon hier auch ein paar Mal gesagt. Wir sehen das bei Jesaja immer wieder. Wisst ihr, er zeigt nicht mit dem Finger, sondern selbst da, wo es hier in diesem Text sehr stark auch darum geht, um den Ruf zur Buße, wo es um Uneinsichtigkeit geht, wo es um Selbstgerechtigkeit und Selbstsicherheit geht, um mangelndes Gottvertrauen, wo Jesaja sehr heftige, klare Worte findet, wisst ihr, er weint trotzdem mit dem, die leiden. Ja, sie leiden vielleicht aufgrund ihrer eigenen Sünde, aber dennoch bricht Gottes Herz. Wir sind ja nicht dazu bestimmt, Geschwister. Wir sind doch nicht dazu bestimmt, getrennt von Gott zu leben, in Sünde, in Selbstsucht, in Eigensinnigkeit. Dazu sind wir doch nicht bestimmt. Dazu hat Gott uns doch nicht geschaffen. Er hat uns doch zur Liebe geschaffen. Er hat uns doch geschaffen zum Segen, zum Frieden, zur Ermutigung, zur Auferbauung, zur Stärkung gegenseitig. Dazu hat er uns geschaffen. Nicht zum Krieg, nicht zum Gewalt, zum gegenseitig fertig machen, zum gegenseitig aufeinander rumtrampeln, zum gegenseitig, die Ellbogen ausfahren. Dazu hat er uns doch nicht geschaffen. Er weint, wenn er dieses Elend sieht. Wir müssen darum ringen, Geschwister, gerade weil wir überflutet werden medial, so heftig. Wir müssen uns hinsetzen mit den Geschwistern, die leiden, und mit ihnen weinen. Es bringt nichts. Fernseher an, Fernseher aus. Sich aufregen oder was weiß ich. Wir müssen uns hinsetzen mit den Geschwistern, mit den Menschen. Unser Herz öffnen. Ich fand es stark, dass unser Bundespräsident am Freitag in die Synagoge gegangen ist. Ein starkes, klares Zeichen. Sagen, ich stelle mich dazu, ich setze mich hin, ich gehe zu denen, die bedrängt sind. Vers 5. Denn ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und der Verwirrung kam vom Herrn, dem Herrn der Heerscharen im Tal der Offenbarung. Es bricht die Mauer und Hilfegeschrei hallt zum Gebirge hin. Und Elam erhebt den Köcher mit bemannten Wagen und Reitern und Kir enthüllt den Schild. Und es wird geschehen, deine auserlesenen Talebenen sind voller Wagen und die Reiter nehmen Stellung gegen das Tor. Da nimmt man Judas Schutz weg. Als ich diesen Text gelesen habe, war es schwer für mich, einfach weil wir gerade so krass das jetzt sehen in der Realität. Dieser Text ist geschrieben und Jesaja hat ihn empfangen für das Israel damals. Und Gott hat uns aber heute etwas darüber zu sagen. Ich denke, das Schwerste, was hier, wenn wir das lesen, was das Schwerste ist, ist, glaube ich, es ist ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und der Verwirrung vom Herrn. Vom Herrn. Und das hat was mit dem zu tun, was danach kommt. Aber wir sehen, die Mauer, die gebaut wurde, sie bricht. Elam, das ist ein Teil, ein Volksstamm innerhalb Persiens. Kir, damit ist sicherlich Kir Moab gemeint, die Stadt in Moab, heute Jordanien. Und wir sehen, dass diese Mächte auch verwickelt sind in dem Ganzen, was jetzt gerade geschieht. Ne? Gerade der Iran ist sehr stark da involviert, in dem Ganzen. Und das ist etwas, was Juden total schockiert und erschüttert hat. Nicht nur in Israel, sondern auch hier. Das, was da jetzt passiert ist, ist, diese Sicherheit, die sie empfunden haben, ja, wir sind sicher, weil wir haben so einen guten Geheimdienst. Wir haben so gute Aufklärungsmöglichkeiten, wir haben so gute Verteidigungsbollwerke, wir haben Zäune, wir haben Mauern aufgerichtet, wir haben Flugabwehrraketen und so weiter und so weiter. Wir haben doch alles. Und Israel, das ist doch unser sicherer Ort, unser sicherer Zufluchtsort. Das ist tatsächlich, so geht es Juden in dieser Welt, durch die ganzen Erfahrungen der Geschichte bis heute hin, bis heute mitten in Deutschland, erleben sie Verfolgung, Erniedrigung, werden bespuckt, werden beschimpft, werden ausgegrenzt, bis heute hin. Und immer diese Erfahrung im Nacken, was ist damals in Deutschland passiert, in Europa, unter den Deutschen? Sie haben sich vorgenommen, uns auszulöschen. Und sie haben es fast geschafft. Das soll nie wieder geschehen. Wir brauchen einen Ort der Zuflucht, wisst ihr? Das ist Israel für die Juden. Existenzielle Bedrohung. Wir brauchen einen Zufluchtsort in dieser Welt. Wo können wir ihn finden? Nirgendwo. Überall. Überall werden wir verfolgt. Überall werden wir diskriminiert. Überall sind wir in Gefahr. Von Leib und Leben. Was meint ihr, warum vor den Synagogen Polizeischutz steht? Nicht umsonst. Das bricht einem das Herz, wenn du dann die Berichte liest darüber, dass am Freitag Kinder nicht zur Schule gegangen sind, weil sie Angst hatten. Das bricht einem das Herz. Hier mitten drin in Deutschland. Und das ist es. Sie haben ihren Schutz verloren. Das haut so tief rein. Ich hatte so eine Talkshow gesehen, ich weiß nicht, wann das war, am Donnerstag oder so, wo das thematisiert wurde, so, ne, und du das aus dem Mund dieser Jüdin hörst, so, ne, und es macht dich so tief betroffen, weil du merkst, genau, das ist diese tiefe existenzielle Erschütterung. So. Mein Schutz verloren. Ich weiß nicht, ob es dir mal so gegangen ist. Wisst ihr, es gibt auch manche Menschen, die das persönlich erleben, erfahren. Mein Schutz ist verloren. Ich bin schutzlos. Und dann sagt Jesaja aber harte, klare Worte und deckt etwas auf, was da tief im innersten Herzen ist, im Herzen Israels. Und ich will nicht über andere sprechen. Ich möchte das wir bereit sind, über uns selbst zu sprechen, über uns, unser Herz prüfen zu lassen vom Wort Gottes. Aber du blickst an jenem Tag nach den Waffen des Waldhauses und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass sie zahlreich sind und ihr sammelt das Wasser des unteren Teiches. Auch zählt ihr die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer unzugänglich zu machen. Und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Wovon ist hier die Rede? Verteidigung aufbauen. Ich muss mich schützen. Ich muss Waffen sammeln. Ich muss aufrüsten. Ich muss die Mauern hochmachen. Ich muss die Gräben tief ziehen. Wisst ihr, wir leben in dieser Zeit von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Hungersnöten, von Krankheiten, von Seuchen. Das ist die letzte Zeit. Es sind die Wehen. Wie reagieren wir ganz natürlicherweise als Menschen? Angst. Ich nehme meine Zuflucht in Stärke. Ich versuche, mich zu verteidigen. Ich versuche, alles dicht zu machen. Ich muss irgendwie sehen, dass ich mein kleines, behütetes Reich schütze. Gerade wir reichen Deutschen, wir reichen Europäer, wir wollen alles schön dicht machen, damit wir unser schönes, kleines Königreich aufrechterhalten. Was sagt Gott? Aber ihr blickt nicht auf den, der es getan und seht den nicht an, der es lange vorher gebildet hat. Gott ist hier am Werk. Auch wenn ich das nicht begreifen kann und verstehen kann und das auch nicht im Einzelnen euch erklären kann. Aber Gott ist am Werk und er hat uns was zu sagen. Diese Erschütterungen, durch die die Menschen gehen, durch die das Volk Israel geht, durch die die ganze Welt geht. Diese Erschütterungen sollen zu einem Zweck dienen. Schau auf den, der Herr der Geschichte ist. Schau auf den, der Herr der Herren ist, der König der Könige. Kehre um. Wende dich zu dem hin, der alleine dir Sicherheit, der alleine dir Frieden geben kann, der alleine dich durch diese schwierige Zeit hindurchbringen kann, der dich alleine retten kann vor dem Verderben. Was hat Jesus gesagt? Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wenn du versuchst, dein Königreich zu retten, indem du deine Waffen zahlreich machst und deine Mauern hochziehst, du wirst es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wer mir nachfolgt, sagt Jesus. Was hat Jesus gemacht? In der Liebe sich hingegeben, wehrlos, aber voller Kraft, Geschwister. Voller Kraft. Voller Mut, voller Stärke. Aber nicht die Stärke des Fleisches, sondern die Stärke des Heiligen Geistes. Dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In seiner Kraft hat er sich hingegeben. So spricht Jesaja hier über das Israel damals und wie gesagt, wichtig ist, da wo wir die Verheißung, wir nehmen gerne die Verheißungen, wir nehmen gerne die Schätze Israels, ja, nehmen wir gerne. Aber wir müssen auch das Wort der Ermahnung nehmen, annehmen, auf uns beziehen, es zulassen, dass es in unsere Herzen spricht und arbeitet. Worauf setzt du dein Vertrauen? Wer ist dein Schutz? Wer ist deine Sicherheit? Bist du immer noch selbst sicher? Was muss noch geschehen, damit du nicht mehr selbst sicher bist, sondern anfängst, den zu suchen, ja, der auch Unheil bringt über diese Welt, über eine gottlose, hochmütige, selbstsichere, selbstgerechte Welt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Vers 12. Und an jenem Tag ruft der Herr der Heerscharen zum Weinen und zur Wehklage auf, zum Kahlscheren und zum Umgürten von Sacktuch. Was bedeutet das? Buße, Umkehr. Sich demütigen vor Gott. Sich beugen. Gott, du hast recht. Wir sind selbstsicher gewesen. Wir haben uns auf unsere Stärke verlassen, auf unsere Kraft, auf unsere Waffen, auf unseren Schutz in dieser Welt. Wir haben nicht uns verlassen auf den Felsen, auf dem unser Leben gegründet ist, auf unseren Herrn Jesus Christus. Dazu ruft Gott auf. Er sagt, kommt, kommt, sucht mich und ihr werdet mich finden. Aber siehe, Wonne und Freude, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Nach uns die Sintflut. Ist egal. Dann lasst uns jetzt noch eine fröhliche, schöne Zeit haben. Wir machen einfach die Augen zu, die Ohren zu und dann passiert schon nichts. Wir lassen es uns so lange gut gehen. Aber wo endet das? Im Verderben. Und das sagt Gott hier ganz klar. Wisst ihr, was das ist? Sünde gegen den Heiligen Geist. Der Herr ruft zur Buße. Und der Mensch will nicht hören. Was ist das? Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber der Herr, der Heerscharen, hat sich meinen Ohren offenbart, wenn euch diese Schuld vergeben wird, bis ihr sterbt. Das ist so eine Ausdrucksform. Euch wird diese Sünde wird euch nicht vergeben werden, spricht der Herr, der Herr, der Heerscharen. Dieses Wort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wir finden das in 1. Korinther 15. Lass uns das mal aufschlagen. Erster Korinther 15. Da ringt Paulus mit Irrlehrern in der Gemeinde Gottes, die behaupten, Auferstehung der Toten, naja, schön und gut, das muss man irgendwie so ein bisschen anders verstehen. So, ne? Es geht doch im Glauben um hier und jetzt und heute. Ne? Aber Paulus sagt, Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, und das ist ja Teil des Evangeliums, zentraler Bestandteil des Evangeliums, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn du nicht an die Auferstehung der Toten glaubst, dann hast du ein Problem, sagt Paulus. Weil dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, sagt er in Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Leer, eitel. Es gibt keinen König mehr. Er war zwar da, aber er ist gestorben. Und jetzt ist er tot. Jetzt gibt es ihn nicht mehr. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Da sagt Paulus, wir bezeugen das, das Evangelium. Wir laufen überall rum und erzählen das Evangelium. Aber wenn wir eine Lüge erzählen, dann sind wir falsche Zeugen. Dann kannst du nicht darauf dein Leben bauen. Du kannst nicht sagen, okay, diese Zeugen sind umhergezogen und haben bekannt. Wir verkündigen euch, dass Christus, der König der Juden, er ist gekommen, für unsere Sünden ist er gestorben, er ist begraben worden und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Paulus sagt, das kannst du nur als Gesamtpaket. Du kannst dir da nicht das Beste rauspicken und sagen, naja, okay, also durch Jesus sind meine Sünden vergeben, alles andere lasse ich mal beiseite. Wisst ihr, und das, warum passiert das? Warum ist es heute so verbreitet in den Kirchen? Weil der auferstandene Christus der Herr ist und beansprucht, Herr in meinem Leben zu sein. Die Vergebung der Sünden, ja, das nehme ich gerne mit. Den gütigen, gnädigen, liebevollen Papagott, den nehme ich gerne mit. Aber den Herrn, den König in meinem Leben, nee, den lass mal lieber beiseite. Und Paulus sagt, das geht nicht, du kannst das nicht auseinanderreißen. Wir wären falsche Zeugen, denn das haben sie bezeugt. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn du es ablehnst, dass Jesus dein König ist, dann hast du keine Vergebung der Sünden. Wenn du es ablehnst, dass Jesus allein deine Sicherheit, deine Burg ist, deine Festung, dann hast du keine Vergebung der Sünden. Nimm das ganze Paket, du musst ihn ganz nehmen, so wie er ist, als deinen Herrn und König, ihn annehmen. Er ist für dich und für mich gestorben. Er vergibt uns auch unsere Schwächen und unsere Fehler. Und wenn wir versagen darin, wisst ihr, wir sind ja alle Menschen und er ist so gnädig und barmherzig. Aber wenn wir vorsätzlich, wenn wir bewusst sagen, nein, ich will nicht hören auf deinen Ruf zur Buße, wo er uns erschüttert, da haben wir keine Vergebung der Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Das heißt das auch. Die, die schon gestorben sind, im Glauben an Christus, sind verloren. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Erschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, regieren, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan werden. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Ich springe jetzt mal und wir gehen mal zu Vers 30. Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr, sagt Paulus. Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns nach dieser Devise leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Wisst ihr, wir leben auf das Reich Gottes zu, das wahrhaftig kommen wird. Und deswegen, wir glauben daran, wenn ich mir selber sterbe, werde ich das ewige Leben empfangen. Wir werden ewige Herrlichkeit erfahren im Reich Gottes. Wir werden es noch nicht hier in seiner Gänze erfahren. Wir haben den Frieden Gottes in uns. Ja, Halleluja. Es ist sowas Wunderbares, im Frieden mit Gott zu sein. Aber wir haben diesen Frieden mit Leiden. Da kommst du nicht raus. Du kannst hier kein bequemes Sofa-Leben in diesem Leben leben, wenn du dem König Jesus gehörst und ihm folgst. Wenn du ihm gehörst und ihm folgst in deinem Leben, dann wird es geschehen, immer wieder. Du wirst mit Christus leiden in dieser Welt. Du wirst leiden mit denen, die leiden, und du wirst auch selber leiden. Deswegen gehen nicht viele diesen Weg. Jesus sagt, da sind nicht viele, die diesen Weg gehen. Warum? Die Menschen nicht leiden wollen. Wir wollen alle auch nicht leiden. Aber wir haben erkannt, die wir Jesus nachfolgen, dass am Ende das Leiden besser ist, das Leiden mit Christus besser ist, als mit Freude und Fröhlichkeit, mit Happiness zur Hölle zu fahren. Wir gehen nochmal zurück zu Jesaja 22. Er ist unser Friede und er ist unser Schutz und unsere Festung. Israel hat das so oft erlebt, auch in dieser Zeit des Jesaja. Sie wurden von den Assyrern bedrängt und das ganze Land war von den Assyrern erobert und sie haben Jerusalem belagert. Aber da war ein König. Ein Vorfahre von Jesus, Hiskia. Er hat sich von all diesen, von diesem ganzen Angriff, er hat sich nicht abbringen lassen, Gott zu suchen. Und als es alles so nahe gekommen ist, er ist zu Gott gegangen. Und er hat auch das Volk dazu ermutigt und gesagt, lass uns Gott suchen. Lass uns Gott suchen in dieser Zeit. Lass uns ins Gebet gehen. Und deswegen, na, Gebetsabend, Mittwoch, kommt doch zum Gebetsabend. Echt? Na, ich werde jetzt nicht dabei sein. Wir werden nach Italien fahren zum Beten. Aber lass uns zusammenkommen zu den Gebetstreffen. Lass uns untereinander zusammenkommen in kleinen Gruppen. Na, zu zwei, zu dritt. Wo zwei oder drei in meinem Namen eine Sache erbitten, da wird sie ihnen werden vom Vater im Himmel. Was für eine großartige Verheißung. Lass uns zusammenkommen, nicht um eine Party zu feiern, sondern um zu beten in dieser Zeit, um Gott zu suchen. Lass uns unsere Herzen überprüfen vor Gott. Herr, vertraue ich auf mich selbst? Lebe ich in Selbstsicherheit? Lass uns echt tief im Herzen diese Entscheidung treffen. Herr, ich will dich erwählen als meine Burg, als meinen Fels. Wisst ihr, und wenn ich mir zum Beispiel Paulus angucke, ne, in der Apostelgeschichte, auch in den Briefen, was hat der alles gelitten? Aber welche tiefen Frieden hatte er dennoch? Welche tiefe Freude sogar? Philipperbrief, ne? Ich freue mich mitten im Gefängnis. Vielleicht steht ihm die Todesstrafe bevor. Ich freue mich. Freut euch im Herrn. Diese tiefe Freude, die mir niemand nehmen kann, diese tiefe Gewissheit. Niemand und nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und genau das werden wir jetzt am Schluss lesen. Römer 8. Römer 8. Ich dachte, ich würde noch weiterlesen, aber das mache ich nicht. Wir gucken uns Schebner und Eljakim, das gucken wir uns nächste Woche an. Römer 8. Vers 31. Wir lesen die Verse öfter, aber das macht nichts. Ich glaube, man kann das nicht oft genug lesen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist die Sicherheit. Das ist dieser tiefe Friede, den du in Christus, im König Jesus haben kannst. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das zeigt, wie wertvoll du für ihn bist. Wie sehr er dich liebt. So angefangen mit dem Volk Israel. Wie sehr er sein Volk Israel liebt, dass er seinen Sohn für ihre Sünden hingegeben hat. Aber auch für uns alle, für dich und für mich. Für unsere Sünde heißt, nicht weil wir es wert waren, sondern weil wir waren unwürdig. Und doch hat er uns Wert gegeben, verschafft, dadurch, dass er sich selbst für uns gegeben hat. Für unsere Sünden. Und damit sind unsere Sünden getilgt. Und wird er nicht mit ihm uns alles schenken, alles, was du brauchst, auch die Sicherheit, auch die Geborgenheit, den Frieden, alles wirst du in ihm und durch ihn empfangen. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wisst ihr, das bedeutet nicht, dass wir ohne Sünde sind. Das bedeutet nicht, dass wir alles richtig machen. Dass keiner Anklage gegen uns erheben kann. Sondern es bedeutet, dass wir nicht mehr unter der Last von Anklage stehen, weil Jesus an unserer Stelle die Strafe auf sich genommen hat, weil uns vergeben ist, weil wir Gnade empfangen haben. Gott rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Der König Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Ja, das ist doch auch so wichtig, dass dieser König unser Fürsprecher ist, der Auferstandene. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Paulus, was erzählst du da? Als Kinder Gottes werden wir das doch alles nicht erleben. Was sagt Paulus? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das ist ein Zitat aus dem Psalm. Das ist ein Gebet eines Juden, der genau das erlebt in dieser Welt. Weil ich zum Volk Gottes gehöre, muss ich leiden. Kommt mir all dieser Hass entgegen. Die Juden sind an allem schuld. Dieser Hass, der schlägt ihnen entgegen. Und im Psalm heißt es dann, ja, um deinetwegen werden wir die ganze Zeit wie Schlachtschafe, werden wir abgeschlachtet. Und Paulus überträgt es und sagt, ja, uns geht es auch so. Wir gehen mit Jesus und wir erleben dasselbe. Weil wir zu dem König der Juden gehören, weil wir hinzugefügt wurden zu dem Volk Gottes, geht es uns genauso. Aber wird uns irgendwas davon, von der Liebe Christi, der Liebe unseres Königs trennen? Nein! Vers 37, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Diese Liebe, die befähigt uns zu überwinden, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Festzustehen und zu bleiben in der Liebe Gottes. Wenn du mich anpiekst, da kommt nicht Hass und Bitterkeit und böse Worte raus, sondern wenn du mich anpiekst, da kommt Liebe raus. So sollte es sein. Herr, bitte schenk mir das. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, nichts jetzt und nichts, was kommen wird, wird uns von seiner Liebe trennen. Wenn du ihm gehörst, wenn du dich ihm untergeordnet hast, wenn er die Nummer eins ist, wenn er oben ist, dann hast du den Frieden Gottes. Dann ist er dein Schutz, dann ist er deine Burg, deine Festung, dann ist er dein Fels, auf dem du stehst. Nichts kann dir geschehen. Nichts. Das heißt nichts, nicht, dass du nicht leiden wirst in diesem Leben, aber nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Du bist behütet, bewahrt in Ewigkeit. Amen.